Der Herr möge ganz, ganz reich segnen. Ein Wort, als der Herr Jesus seine erste offizielle Predigt gehalten hat in einer Synagoge, als er begonnen hat, als Prediger wirksam zu sein, da wurde ihm der Prophet Jesaja gegeben und er hat ein Wort ausgesucht aus Jesaja 61. Und das möchte ich zu Beginn lesen. Der Herr Jesus hat es gelesen in Vollmacht und in Kraft und in Liebe zu den Menschen und es heißt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und hier sehen wir, da ist die Rettung für die Menschen und ganz eng damit verbunden auch die Befreiung der Menschen, die gebunden sind, den Gefangenen die Freiheit zu ermöglichen, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, also Gott dienen können sollen, ja, nicht mehr gebunden sind an Süchte. Und das ist genau das Thema unseres Seminars, das jetzt beginnt. Und wir freuen uns sehr, lieber Uwe und seine liebe Frau ist auch mitgekommen. Das ist total schön, dass ihr gekommen seid. Und wir freuen uns auf diese Dienste und Gott möge euch ganz reich segnen und auch das Werk des Help Centers ganz reich segnen. Es ist für uns eine Beziehung, die gewachsen ist. Über viele Jahre durften wir immer wieder auch liebe Geschwister von euch hier begrüßen und Menschen, die uns Gott aufs Herz gelegt hatte, waren im Help Center und haben Hilfe bekommen vom Herrn und auch von euch und euren Mitarbeitern. Und das ist etwas Großartiges und Schönes. Dem Herrn sei die Ehre und allen, die mitgewirkt haben, von Herzen Dank. Und so soll auch das Seminar jetzt in diesen Tagen ein Teil sein, dass Menschen frei werden, dass sie erfahren, Jesus Christus hilft auch heute so, er greift ein in das Leben und es gibt positive Veränderungen. Der Herr möge uns ganz, ganz reich segnen, verbinden und sich verherrlichen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir im Gebet und wir danken dir ganz herzlich, dass du den Herrn Jesus gesendet hast in diese Welt, dass er sein Blut vergossen hat für uns, aber nicht nur für uns, sondern auch für so viele Menschen, die noch nicht gerettet sind oder noch nicht frei sind in dir, Herr Jesus. Und Herr, wir bitten dich ganz, ganz herzlich, dass du alles übernimmst, dass du den Uwe leitest und stärkst. Und nochmals vielen Dank, dass du ihn und seine Frau zu uns gesendet hast. Und wir bitten dich, lieber Herr, segne noch viele Menschen mehr. Rühre du alle an, die die Einladungen gelesen haben und schenke, dass sie kommen. Öffne ihre Herzen, lieber Herr, damit sie dich erleben, gerettet und befreit werden. Und vielleicht auch den Weg ins Help Center suchen. Wir preisen dich, wir erheben dich, wir beten dich an und wir geben alles in deine Hand, lieber Herr. In Jesu Christi Namen. Amen.
Ja, schön wieder mal hier zu sein nach 11 Jahren. Vor 11 Jahren war ich schon mal hier. Ja, wir haben ja eigentlich schon gehört, Jesaja 61, dass Freiheit möglich ist, wie es da heißt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. In Lukas 4 predigt ja der Herr Jesus oder liest vor diese Stelle aus Jesaja und sagt dann, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und dann gab es ja diesen Anstoß und dann damit kamen sie gar nicht klar und waren richtig zornig auf ihn. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Jesus macht Freiheit möglich. Das wissen wir, davon gibt es viele Verse, ich werde auch ein paar davon lesen. Nehmen wir mal die erste Stelle. Man kann natürlich jetzt voll sein, voll Heiligen Geistes oder voll sein von Wein. Paulus schreibt das hier und meint, das scheint sich auszuschließen, diese beiden Dinge. Man könnte jetzt für Wein auch was anderes einsetzen, was auch immer. Nehmen wir mal die nächste Stelle. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist jetzt das Problem von Menschen. Menschen können süchtig werden. Auch Christen können süchtig sein. Entscheidend ist aber letztendlich zu verstehen, eigentlich ist Jesus gekommen, wie wir es gelesen haben, um Freiheit von Gebundenheit zu schaffen. Mal die nächste Stelle. So euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Ganz bekannt aus Johannes 8, 36. Also Freiheit ist möglich durch Jesus Christus. Das wissen wir alle. Da können wir jetzt jede Menge Bibelstellen lesen, wo eigentlich schon klar wird, eigentlich könnte es so sein. Aber woran hapert es jetzt, dass das nicht so gelebt wird, dass eben sogar Christen gebunden sein können und so weiter. Ich hoffe, dass ich darauf eine Antwort geben kann. Es ist ja jetzt so, viele Dinge im Leben machen einfach Spaß. Im Psalm 104, Vers 15 heißt es, dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Also Wein, Jesus hat auch Wein getrunken, hat sogar auf der Hochzeit von Kana Wasser zu Wein gemacht. Also Wein ist dazu da, um das Herz des Menschen zu erfreuen. Also erstmal eigentlich was Gutes. Das Problem ist aber dann, wenn man zu viel trinkt. Und das ist je nach Zustand oder Persönlichkeit ganz schnell schon zu viel. Also was zu viel ist, ist zu viel. Und es kann alles zu viel werden. Also letztendlich kann alles in meinem Leben zu viel sein. Manche Dinge sind von vornherein sowieso schlecht, wie Drogen, das sollte man erst gar nicht anrühren, weil die machen auch ganz schnell süchtig. Bei Alkohol ist auch noch so eine Sache, da wissen wir auch noch von der Vernunft, sollte man nicht so viel trinken. Aber bei Essen ist schon so eine Sache, da kennen viele das Maß nicht. Und dann tummeln sich viele auch Esssüchtige in der Gemeinde. Oder Internet. Beim Essen sieht man es vielleicht manchmal noch, aber beim Internet weiß man es ja nicht. Man sieht ja nicht unbedingt, was jemand zu Hause die ganze Nacht über anstellt. Ob der Pornos vielleicht sogar guckt. Und das soll ja in den besten Familien bis hin zu Pastoren vorkommen, diese Gefahr, Pornos anzuschauen. Oder Spielsucht, Computersucht, Fernsehsucht, selbst Arbeitssucht. Also alles kann süchtig machen, weil der Mensch eine scheinbar unbegrenzte Sehnsucht hat, die irgendwie oft falsch gestillt wird. Und der Übergang ist oft fließend. Wann ist es eine harmlose Sache und wann wird es dann zur Sucht? Das ist oft genau das Problem. Erstmal ist ganz wichtig, Sucht oder Suchtverhalten ist keine Krankheit. Das darf man gar nicht mehr überall laut sagen. Selbst in den Gemeinden habe ich es erlebt, da spricht man dann zum Beispiel bei Magersucht, das ist eine Krankheit. Und es ist ja auch tatsächlich anerkannt als Krankheit. Das Problem ist nur, wir haben ja ein Haus nur für Alkoholiker und da kommen dann auch manchmal Alkoholiker in unseren Magdalenenhof und sagen dann, ich bin nicht süchtig, ich bin krank. Ja, was macht man bei Krankheit? Da muss man zum Arzt. Da kriegt man Tabletten. Aber zu erkennen, ich bin süchtig, das ist oft das Schwere. Da muss man nämlich umkehren. Wer will schon umkehren? Da muss er erstmal einsehen, dass er falsch ist. Da ist er lieber krank. Da kann er nichts für. Das kommt so überein. Also alles kann süchtig machen. Sucht wird jetzt im offiziellen Sprachgebrauch der Weltgesundheitsorganisation gar nicht mehr benutzt. Das heißt jetzt Missbrauch oder Abhängigkeit. Aber umgangssprachlich sagt man immer noch Sucht, und ich werde heute auch in erster Linie das Wort Sucht benutzen. Aber in der wissenschaftlichen Arbeit wird das nicht verwendet, Sucht, sondern es ist dann eine Abhängigkeit oder eben Missbrauch. Eine Sucht lässt sich nicht einfach so behandeln wie eben eine Krankheit. Und man kann auch mit äußerem Zwang die Droge zwar schon oft entziehen, aber das bedeutet nicht, dass der frei ist von seiner Sucht. Wir haben zum Beispiel im Helpcenter Rauchverbot und Alkoholverbot. Also die Hilfesuchenden, die zu uns in die Einrichtung kommen, von denen raucht etwa jeder Vierte, würde ich mal sagen, die hören dann an dem Tag auf, wo sie bei uns ankommen, weil sie es nicht mehr dürfen. Und dann passen sie sich auch an und hören auf. Und dann bleiben die manchmal ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, wo sie nicht rauchen. Aber sie sind immer noch süchtig. Und das zeigt sich dann, sobald sie das Helpcenter verlassen, greifen sie zur Zigarette. Es gibt es aber auch umgekehrt. Jemand kommt zu uns und ist schon am ersten Tag frei von Sucht. Man könnte ja sagen, wo ist jetzt der Unterschied? Beide hören auf und rauchen die ganze Zeit nicht, in der sie bei uns sind. Aber der eine hat es im Kopf entschieden und der andere hat nur zwangsweise aufhören müssen. Und das ist ein Riesenunterschied. Oft ist Hilfe von außen notwendig, und das ist auch so ein typisches Kennzeichen von der Sucht, dass derjenige, der süchtig ist, es nicht mehr schafft, davon loszukommen. Das ist das Dilemma. Ja, wann ist es jetzt eine Gebundenheit? Wann nennt man es Sucht? Da möchte ich mal einige Dinge aufzeigen. Und zwar sind es 6 Kriterien. Und wenn 3 davon erfüllt sind, kann man eigentlich schon von Sucht sprechen. 3. Und das ist eigentlich bei jeder Sucht anwendbar. Vielleicht mal mehr, mal weniger. Ich werde es mal der 3 nach durchgehen. Also wie gesagt, der Übergang ist fließend. Aber wenn ein sogenannter Suchtdruck ist, das sieht folgendermaßen aus. Wir hatten jetzt einen jungen Mann bei uns. Wir machen so Kennenlernwochen. Also die jungen Leute kommen erstmal für eine Woche, wie so eine Probewoche, um dann zu entscheiden, einen längerfristigen Aufenthalt darauf einzugehen. Und in dieser Probewoche, die fängt montags an, und am Mittwoch ist dann letzte Woche ein junger Mann wieder abgereist. Er hat Suchtdruck. Das heißt, der Wunsch, der innere Drang nach dem Suchtmittel, eben in seinem Fall die Zigarette, war so groß, dass er meinte, er hält es nicht mehr aus. Und das gibt's. Man hält es nicht mehr aus. Und das kann alles sein. Das gibt's beim Alkohol, das gibt's aber auch bei Tabletten, bei vielleicht einem anderen Ding, was man konsumiert, dass man vielleicht spielen muss am Computer, ein bestimmtes Spiel so gefesselt ist. Oder was auch immer, lässt sich übertragen auf jede andere Sucht auch. Der innere Drang ist so groß, ich muss das jetzt wieder tun. Unsere Hilfesuchenden geben ja auch ihr Handy ab bei uns am ersten Tag, und dann kriegen sie das wieder meistens erst nach 6 Monaten oder mindestens 4, je nachdem, ist ganz individuell. Aber sie geben das ab. Und Handy ist ja auch so eine Bindung, es ist ja wie so ein, da ist ja meine ganze Persönlichkeit steckt ja da drin, bei jungen Leuten zumindest oft. Da ist eine ganz ungesunde Bindung manchmal. Und wenn man eben ohne das Handy nicht mehr leben kann, kann man auch von Suchtdruck. Ich habe so ein Verlangen, ich brauche mein Handy. Ich brauche mein Handy, ich kann nicht ohne. Also das nennt man Suchtdruck. Wenn man spürt, da ist jemand, der schafft es einfach nicht ohne, das ist schon Alarmglocken läuten. Dann der Kontrollverlust, der Süchtige kann einfach nicht mehr zeitlich einordnen oder kontrollieren, wann er diese Droge oder dieses Mittel nimmt und wann nicht. Also er hat es nicht mehr unter Kontrolle. Er kann nicht sagen, ja, ich benutze es nur dann und dann, sondern es passiert einfach oder es überkommt ihn einfach. Wenn er kaufsüchtig ist, kauft er sich dann Dinge, obwohl er weiß, er hat schon Schulden, er kann es sich gar nicht leisten, aber er kauft es trotzdem. Also als wäre das Denken ausgeschaltet. Man tut dann Dinge, wo man weiß, die sind schädlich, und macht es trotzdem. Da kann zum Beispiel jemand, obwohl er weiß, Rauchen ist mein Todesurteil, weil er schon an der Lunge geschädigt ist, oder Trinken ist das Todesurteil, weil die Leber schon kaputt ist, er kann es nicht lassen, er kann es nicht kontrollieren. Er ist hilflos dem gegenüber. Das ist eigentlich auch ein bisschen fließend. Das wäre eigentlich schon das Dritte, was ich jetzt beschrieben habe. Also man kann nicht abstinent leben. Man kann es vielleicht eine gewisse Zeit mal überbrücken, aber man kann es nicht ganz lassen. Es kann es durchaus geben, dass ein Alkoholiker mal eine ganze Zeit lang nichts trinkt. Aber er ist immer noch gebunden. Und irgendwann hat er wieder so Saufattacken. Genauso beim Essen. So Heißhungerattacken, habt ihr vielleicht schon gehört. Wir haben ja oft Frauen mit Essproblemen. Und manche von denen haben dann so, auch Männer, bei Männern gibt es das auch, die haben dann so Heißhungerattacken. Sie essen die ganze Zeit relativ normal, aber sobald dann irgendwie ein Problem ist, was sie nicht verarbeiten, was ihnen zu nahe geht, dann schlingen sie alles in sich rein, was sie kriegen können. Und das ist unkontrollierbar. Und das machen sie dann auch, obwohl sie dann schon anfangen, sogar die Familie schon drunter leidet. Dann die Toleranzbildung, das bedeutet, der Körper gewöhnt sich so an die Droge oder an das Suchtmittel, dass man immer mehr davon braucht. Also man muss immer mehr einnehmen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Also das ist bei Alkohol so, da ist es leicht verständlich. Am Anfang ein Jugendlicher, der braucht vielleicht nur ein Glas Wein und schon ist er beschwipst. Aber wenn der dann sein Leben lang trinkt, wenn der 30, 40 ist, dann ein Glas Wein, das bringt gar nichts. Der muss dann 2 Flaschen Wein trinken oder 3, damit er überhaupt was merkt. Und dann steigert sich das eben auch mit an. Und das ist genauso bei anderen Dingen. Da hat man vielleicht so ein Spiel auf dem Computer, das ist ja bei jungen Leuten oft das Problem, und man spielt das und es gibt einem so einen Kick oder wie auch immer man das nennt. Aber man braucht immer mehr. Man muss immer ein höheres Level erreichen, um Erfolgserlebnisse zu haben. Erst reicht vielleicht die 3. Stufe und dann irgendwann das höchste Level muss ich knacken und dann steigt man irgendwie auf. Dann die Entzugserscheinungen. Das ist bekannt natürlich bei Drogen ganz krass oder auch bei Alkohol. Das ist ja dann auch richtig mit Schmerzen verbunden, dass man wirklich drunter leidet. Der Körper wehrt sich dagegen, der will weiterhin diese Droge haben. Das kann Schwitzen, Frieren, Zittern, Gliederschmerzen, Schlafstörungen, Halluzinationen hervorrufen und was auch immer. Die Gier wird immer größer. Aber auch bei Verhaltensweisen, wo man süchtig ist, kann es auch so ähnliche Entzugserscheinungen geben. Auch wenn Verhaltenssüchte oder Zwänge wie Spiel oder Kaufsucht macht natürlich nicht so körperlich abhängig wie eine Droge oder wie Alkohol. Aber doch gibt es eine Reaktion im Gehirn, ein biochemischer Prozess, und der immer wieder ausgelöst werden will und dass man eben richtig in so einen Kaufrausch kommt. Obwohl man kein Geld hat. Obwohl man die Familie schon ruiniert hat darunter. Und dann ist man dem Rausch total erlegen und will halt, wenn man das nicht tut, dann leidet man, zittert man oder was auch immer. Und das letzte, Rückzug, da ist jetzt gemeint aus dem Sozialleben, dass man einfach das Interesse verliert an anderen Beschäftigungen. Dass man kein Hobby mehr pflegt, keine sozialen Kontakte mehr pflegt, dass der Beruf vielleicht vernachlässigt wird, Freunde vernachlässigt, die Familie vernachlässigt wird. Also die Substanz, die Droge, das, was mich süchtig macht, das wird mein Lebensmittelpunkt. Das kann, wie gesagt, ein Spiel sein, dass man nur noch am Handy sitzt. Wir hatten gerade mit einer Frau gesprochen, wo ihr 17-jähriger Sohn nur noch spielen kann. Die Schule, sein Abi in den Sand setzt, wahrscheinlich, obwohl der hochintelligent ist, so intelligent, dass er Klassen übersprungen hat, aber jetzt plötzlich kriegt er wahrscheinlich sein Abitur. Jetzt ist er sogar mal sitzen geblieben und kriegt sein Abitur nicht hin. Also ganz Rückzug aus dem Sozialleben. Es dreht sich alles nur noch um dieses Spiel in dem Fall. Oder um irgendwas anderes. Bei den Esssüchtigen dreht sich alles ums Essen. Wir haben ja oft Esssüchtige bei uns. Bulimie, also Essbrechsucht oder Magersucht kommt häufig vor. Auch Esssucht, dass man eben zu viel isst. Gedanklich sind die nur mit dem Essen beschäftigt. Es geht den ganzen Tag in ihrem Kopf, geht es ums Essen. Ich meine, man isst ja dreimal am Tag sowieso etwa, aber die sind gedanklich immer mit dem Essen beschäftigt. Das ist ihr Thema. Das ist so ihr Liebling. Und dann leidet natürlich vieles andere. Also das wären so die wichtigen Kriterien, die man so anwenden, wo man auch prüfen kann. Wenn jetzt jemand eine bestimmte Sache prüfen will, ich habe mal gegoogelt, man kann so Tests machen in Bezug auf Drogen, in Bezug auf Alkohol oder in Bezug auf andere Süchte, kann man genau einen Test machen, inwiefern auch Handy, inwiefern man schon gefährdet ist. Die sind dann meist, drücken sich ganz vorsichtig aus, wenn man gefährdet ist. Ich habe dann beim Handy mal so einen Test gemacht, also ich bin nicht gefährdet. Aber da kann man einfach mal im Internet nicht forschen. Aber das sind so die 6 Punkte, wo man so einen Anhaltspunkt hat. Wie gesagt, 3 müssen nur erfüllt sein, nur 3. Und dann ist schon eigentlich tendenziös eine Sucht, die eine Rolle spielt. Die Sucht, ein bewusstes, sündiges Verhalten, das ein Mensch gewählt hat, aber aus dem aus eigener Kraft nicht mehr rauskommt. Und da fängt es schon an, da müssen wir aufpassen. Das will ja ein Süchtiger nicht hören. Die meisten Süchtigen sehen das erstens gar nicht ein, dass sie süchtig sind. Und wenn sie dann vielleicht überführt sind, sagen sie, aber ich kann doch nichts dafür. Ich bin doch nur Opfer. Ein Alkoholiker wird vielleicht sagen, ja, ich habe ganz viele Alkoholiker beerdigt, als ich in Ostdeutschland gelebt habe. Als Bestattungsredner habe ich immer gefragt nach dem Lebenslauf und ganz viele sind an den Folgen von Alkohol zu Tode gekommen. Und das klang dann immer so, ja, oft ist die Wende auch noch schuld, die Wende ist schuld, so war das 1997, sind wir da hingezogen. Und dann haben Männer halt ihren Beruf verloren, dann vielleicht noch die Frau verloren. Und vielleicht noch irgendwas, vielleicht das Haus oder Geld. Und dann haben sie ihr Leben verloren, weil sie sich totgesoffen haben. Und wenn man mit denen geredet hätte, hätten sie gesagt, ja, ich trinke deshalb, weil Beruf verloren, Frau hat mich verlassen, deshalb habe ich getrunken. Also sie können nichts dafür. Die anderen sind schuld. Die Wessis sind schuld. Und das erleben wir ganz oft, diese Opferhaltung. Menschen sind lieber Opfer, als dass sie schuld sind für irgendwas. Dass sie einfach die Schuld von sich weisen. Das fing ja schon bei Adam an. Von dem haben wir das alle. Ja, die Frau und dann noch die du mir gegeben. Also die Frau ist schuld und dann hast du sie mir, also Gott ist schuld. Und ganz viele kommen so ins Helpcenter und sagen tatsächlich, ja, Gott ist schuld. Der hilft gar nicht. Der hilft mir nicht. Die haben schon so oft gebetet, nichts passiert. Frei gebetet. Das scheint nicht zu funktionieren, oder? Warum ist denn der Mensch nicht frei, obwohl Jesus gekommen ist, um Freiheit zu schaffen? Wahrscheinlich, weil der Mensch diese Freiheit nicht nimmt. Ich habe manchmal Leute gefragt, wenn sie dann vom Rauchen frei wurden. Christen, die geraucht haben und wenn sie es dann geschafft haben, frei zu werden, frage ich dann immer gerne, ja, was war denn jetzt der Auslöser? Warum bist du dir das plötzlich frei? Du hast doch schon vor 20 Jahren dafür gebetet und vor 20 Jahren wolltest du doch schon frei werden. Und da sagte mir einer so ganz ehrlich, also wenn ich ehrlich bin, so richtig gewollt, habe ich nie. Was wollen wir denn? Wollen wir frei sein? Wollen wir dem Herrn Jesus dienen? Oder wollen wir abhängig sein von der Sucht? Man ist ja immer von irgendetwas abhängig. Entweder von Jesus Christus oder von dem Suchtmittel. Deshalb nochmal die Stelle davor, das ist ein guter Vergleich. Wir können nicht voll von allem sein. Ich habe, als ich noch kein Christ war, mich öfter gerne als junger Mann betrunken. Es hat Spaß gemacht. Also das Suchtmittel hat so seine Auswirkung gehabt und es hat mir eigentlich gefallen. Also nicht alles, aber vieles. Also ich mochte das nicht, dass man dann irgendwann fahruntüchtig wurde. Das mochte ich nicht, weil ich wollte ja noch fahren. aber so, dass man ein bisschen mutiger wurde und vielleicht sich ein bisschen besser gefühlt hat, das fand ich ganz okay. Nur dann, die Grenze war dann immer schlicht. Manchmal habe ich so viel getrunken, dass ich nicht mehr wusste, was ich dann am Abend vorher angestellt habe. Das war auch wieder schlecht. Aber der Wein oder das Bier oder was auch immer, jede andere Droge, hat einen Einfluss. Also zu viel Alkohol macht besoffen. Aber der Heilige Geist hat natürlich auch einen Einfluss auf mein Leben, einen gewaltigen. Der verwandelt mich völlig. Der hat mich völlig neu gemacht. Ich bin ein anderer Mensch, ich gehöre dann zu Gott. Und jetzt kann ich aber natürlich als Christ immer noch mich besaufen. Also, das geht ja noch, ich habe ja noch einen Mund, ich kann mir noch Wein kaufen, ich bin ja der gleiche Mensch, kann ja noch genauso trinken wie vorher, oder? Würde gehen. Und dann bin ich genauso besoffen. Ich werde ja nicht von Gott bewahrt, dann, dass ich nicht besoffen werde, nur weil ich Christ bin. Ich kann dann als Christ genauso besoffen sein. Nur, das sollte ich aber nicht tun. Sondern ich darf mich entscheiden, voll Geistes zu. Herr, ich möchte voll von dir sein. Ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte mich nicht mehr beherrschen lassen von dieser Droge. Und so war das für mich ganz klar nach meiner Bekehrung. Da war ich 26, als Christ, habe ich dann für mich so beschlossen, Alkohol ist kein absolutes Tabu, aber ich möchte mich nie wieder betrinken. Ich möchte nie wieder den Alkohol so spüren, dass mein Charakter sich verändert. Also nicht voll von einer Sache, die mich vereinnahmt. Und das können wir übertragen auf ganz viele Dinge in unserem Leben, die uns eben beeinflussen, die uns süchtig machen können. Man muss aufpassen, wie gehe ich mit dem Handy um? Wie gehe ich mit dem Fernsehkonsum um? Wie wichtig ist mir mein Hobby? Oder wie wichtig ist mir shoppen gehen oder was auch immer? Oder das Essen, das mir nicht so wichtig ist, dass die Beziehung zum Herrn Jesus darunter leidet. Und wenn jetzt, wie ich schon sagte, Menschen zu uns kommen, die Essprobleme haben, im Helpcenter ganz oft ein Thema, die sagen alle, sie sind gläubig. Manchmal kommen die sogar von der Bibelschule, also sind schon Bibelschüler, kommen dann zu uns. Aber das Essen ist noch wichtiger als der Herr. Und das ist der springende Punkt. Was ist mir wirklich wichtig? Worum dreht sich's in meinem Leben? Und da merke ich schon, ist Jesus in der Lage, meine Sehnsucht zu stillen? Natürlich. Aber glaube ich das? Oder brauche ich noch irgendwas? Und dann gibt es bis hin in die Gemeinden, dass man eben Dinge zu viel macht. Man ist süchtig nach Zucker oder nach Bier oder nach was auch immer. Also meine Frau nicht, weil die verträgt gar keinen Zucker. Die kann gar nicht süchtig danach werden, weil da wird sie sterben. Oder was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und das Wichtigste ist immer das Eingeständnis. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ist ja so ein deutsches Sprichwort, aber das ist eigentlich ganz biblisch. In der Bibel wird es ein Gotteserkenntnis, Sprüche 1, Vers 7, das ist der Anfang aller Weisheit, die Furcht des Herrn. In Bezug auf die Sucht ist das Wichtigste, ich muss es einsehen. Ich muss ein Ja dazu haben. Ich bin süchtig. Das klingt jetzt so logisch und so einfach, aber das ist genau das Schwerste. Da rede ich mit einem Alkoholiker, der hat so eine Fahne und ich sage ihm, weil ich dachte, er wäre schon frei vom Alkohol seit längerer Zeit und dann spreche ich ihn an, Mensch, du trinkst ja wieder. Und er, nein. Uwe, ich schwöre dir, seit 5 Jahren habe ich keinen Tropfen angerührt. Da zweifelt man dann schon so ein bisschen an seinen Sinn, mich vielleicht geirrt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber du hast doch eine Fahne. Ich riech's doch, du stinkst nach Alkohol. Nee. Er hat so ein scharfes Rasierwasser. Da kommt man wieder so ins Zweifeln, ob man seinen Sinn noch trauen kann. Naja, man kann ihn ja mal blasen lassen. Wir haben ja auch so Geräte. Lässt man ihn blasen, 2 Promille. Ja, was sagt er jetzt? Das Gerät ist kaputt. Ich schwöre seit 5 Jahren und das ist genau das Typische für eine Sucht. Man lügt. Die Süchtigen lügen. Sie haben nicht zu viel gegessen, sie haben nicht geraucht, sie haben seit 5 Jahren keinen Tropfen getrunken, sie gucken keine Pornos, also sie lügen. Sie stehen nicht dazu, dass sie ein Problem haben. Und solange sie diese Selbsterkenntnis nicht haben, kann man nicht helfen. Weil die haben ja kein Problem, die müssen das Problem ja zugeben. Was sagte der Zöllner im Tempel, im Lukas-Evangelium, Lukas 18? Der Pharisäer steht da im Tempel, betet ganz fromm und der Zöllner: Herr, sei mir Sünder gnädig. Der war sich seiner Sündhaftigkeit bewusst. Ich bin mit meinem ganzen Leben in Sand gesetzt. Herr, sei mir Sünder gnädig. Das Gebet kann schon reichen, um frei zu werden. Ist nicht unbedingt dann alles, dass es sofort klappt alles. Aber diese Selbsterkenntnis muss da sein. Vielleicht nochmal zurück zu dem Willen. Man muss es einsehen und man muss es wollen. Ich habe ja erzählt, 2 kommen zum Helpcenter. Der eine ist vom ersten Tag frei und der zweite hört zwar auch auf, aber nach 9 Monaten greift er sofort wieder zur Zigarette. Jetzt haben wir es oft erlebt, dass Alkoholiker erst vom Alkohol frei werden im Magdalenenhof, aber mit dem Rauchen noch Probleme haben. Also das Rauchen kriegen sie nicht gleich auch los. Sie rauchen oft noch, sind frei vom Alkohol. Und da hatten wir vor kurzem einen, der wurde frei im Magdalenenhof in Ronstedt, Thüringen vom Alkohol, war dann ein paar Jahre trockener Alkoholiker, freudig als Christ unterwegs, aber hatte mit dem Rauchen noch Probleme. Da habe ich gesagt, darf ich noch mal kommen zu euch? Ich will jetzt auch mit dem Rauchen aufhören. Was meint ihr, wann er frei war vom Rauchen? Genau, als er reinkam. Warum? Weil er entschieden hat, ich gehe in den Magdalenenhof, um dort mit dem Rauchen aufzuhören. Und dann war er in dem Moment frei, als er den Magdalenenhof betrat. Eigentlich schon, als er diese Entscheidung getroffen hat. Klingt ganz einfach, oder? Mit anderen Worten, die Freiheit ist auch eine Entscheidung. Genau wie hier, sauf dich nicht voll Wein, sondern, also du musst dich entscheiden, das nicht zu tun. Und stattdessen werdet voll Heiligen Geistes. Wie wird man voll? Gut, das wäre nochmal eine eigene Predigt, dass man eben Dinge bekennt, dass man Buße tut, dass man sagt, Herr Jesus, du sollst über mein Leben bestimmen. Das macht er dann auch. Und genau das Gleiche haben wir bei einer Mitarbeiterin erlebt. Wir hatten eine Mitarbeiterin, eine Frau wollte Mitarbeiterin werden, die war auch mal Alkoholikerin, war 20 Jahre trocken und wollte mit ihrem Mann zusammen bei uns arbeiten. Er war auch trockener Alkohol. Die haben sich in der Klinik oder in der Therapie kennengelernt, beide Christen, beide keine Alkoholiker mehr, aber sie rauchte noch. Jetzt war aber das Kriterium, Mitarbeiter sein im Helpcenter geht nur, wenn man nicht raucht. Aber sie wollte Mitarbeiterin werden und dann hat sie eben am ersten Tag aufgehört. Die Motivation war so hoch, ich möchte Mitarbeiter werden im Helpcenter, deshalb muss ich aufhören zu rauchen, also treffe ich die Entscheidung, ich höre auf. Man kann ja auch ohne Gott aufhören, da ist es ja auch nur eine Entscheidung, oder? Darauf möchte ich jetzt nicht hinaus. Wenn man denn schon betet, dass Gott einen befreien soll, sollte man auch dranhängen, danke, dass du mich befreit hast. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden jetzt hier eine Gebetsversammlung machen und beten, dass wir alle gerettet werden. Da würdest du sagen, ich bin doch schon gerettet. Warum bist du gerettet? Weil du dafür gedankt hast. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass ich dein Kind bin. Wenn wir alle beten würden, bitte rette mich, bitte rette mich, bitte rette mich, bitte rette mich, da können wir bis morgen früh beten und sind immer noch keinen Schritt weiter. Ist das nicht mit der Freiheit von Gebundenheiten genauso? Haben wir es nicht schon am Anfang gehört, Jesaja 61, dazu kam doch Jesus, um von Gebundenheiten frei zu machen. Da wurde prophezeit, er kommt, dann kam er, also er kam, um von Gebundenheiten frei zu machen. Er hing am Kreuz nicht nur für unsere Sünde, natürlich für unsere Sünde, auch von die Sünde der Gebundenheiten. Die sind alle schon abgehangen. Die sind schon vergeben. Die Freiheit ist schon möglich. Das heißt, bei uns ist der Fehler, wie gesagt, es ist keine Krankheit. Wenn es eine Krankheit wäre, müsste ich zum Arzt, müsste ich Tabletten nehmen, da müsste ich noch alles Mögliche tun dafür, oder? Aber wenn ich kapiert habe, Jesus hat mich frei gemacht und ich danke ihm dafür, kann ich in dem Moment schon frei sein. Es ist dann vielleicht trotzdem noch ein Weg, wo man Betreuung und Begleitung braucht, aber mit diesem Gebet kann es anfangen. Und dann kann ich durchstarten. Ich lese gerade in den Chroniken und die Könige neigten auch dazu. Manche wendeten sich an Gott und manche wendeten sich aber auch an irgendwelche Götzen oder falsche Propheten und wollten von denen Hilfe, auch bei Krankheit. Und dann kommt Gott und Prophet, warum hast du nicht Gott angerufen? Das ist mir so spontan eingefallen. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, um frei zu werden. Aber warum soll ich denn andere Möglichkeiten nutzen, wenn ich an die Quelle gehen kann? Und die Hilfesuchenden, die zu uns kommen, wir merken, die Hauptveränderung geschieht dadurch, dass sie eine lebendige Beziehung zum lebendigen Gott leben und pflegen. Und diese Beziehung zieht sie aus diesem Sumpf der Sucht heraus. Natürlich, sonst wären ja weltliche Therapien alle Blödsinn. Natürlich funktionieren die auch. Wobei relativ schlecht. Also die Erfolgsquote ist dort sehr gering. Also viel geringer, als man vielleicht so landesläufig denkt. Die liegt vielleicht höchstens bei 15%. Also die Erfolgsquote ist ganz gering. Und oft kommt dann die Sucht woanders wieder raus. Also die kriegen vielleicht eine Sucht geklärt, da kriegen sie Hilfe und dann kriegen sie irgendwann ein anderes Problem. Weil wenn wir dazu geschaffen sind, um mit Gott eine lebendige Beziehung zu haben, um eine Sehnsucht, da ist ja auch das Wort Sucht drin, Sehnsucht nach Gott zu haben, dann ist ja alles andere Kokolores, das bringt ja nichts. Dann brauchen wir ja diese Beziehung zu Gott, damit unsere Sehnsucht, die im Herzen ist, gestillt wird. Und dann würde ich jedem sagen, bring dein Verhältnis zu Gott in Ordnung und such nicht Hilfe bei weltlichen Therapien oder vielleicht sogar bei esoterischen Hilfe. Ich war begeistert von Esoterik früher, aber kannst du vergessen. Würde ich jetzt ablehnen. Da kann man sich in ganz okkulte Machenschaften verstricken und wo man nicht mehr rauskommt. Von daher würde ich da immer vorwarnen. Natürlich, wenn jemand gar kein Christ ist, ist es schwierig. Da würde ich versuchen, ihn zum Glauben zu führen. Ich weiß da jemand, der dir auch helfen kann, sage ich dann gerne. Naja, solange ich süchtig bin, ist die Sucht stärker als die Entscheidung, frei zu werden, sicher. Aber unsere Hilfesuchenden sagen dann manchmal, ja, aber ich kann doch nicht. Ich habe so einen schwachen Willen oder ich kann den Willen oder die Kraft nicht aufbringen. Ich kann mich nicht entscheiden und so Sachen. Und dann versuchen wir ihnen zu helfen, dass sie mehr Willen und mehr Entscheidung aufbringen. Heißt es in dem Philipperbrief, Gott schenkt das Wollen und auch das Vollbringen. Wir sagen manchmal Menschen ganz konkret, bete doch dafür, dass dein Wille stärker wird. Wir fragen da auch manchmal, wenn sie so behaupten, ja, ich will ja schon, in dem Fall, also sie nehmen noch Drogen, aber sie sagen, ich will ja schon, aber ich schaff's nicht. Fragen wir manchmal nach, ja, willst du denn wirklich frei werden? Willst du denn einen stärkeren Willen haben, um es zu schaffen, frei zu werden? Und irgendwann führen wir sie so in die Enge, dass sie zugeben, naja, eigentlich nicht. Weil das Suchtmittel gibt einem ja auch etwas. Was wäre denn der Mensch, wenn er sein Problem plötzlich nicht mehr hätte? Da wäre ja eine Null. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit man bekommt, wenn man psychisch krank ist oder wenn man irgendeine Sucht hat. Jeder kümmert sich. Da ist man fast beliebter, als wenn man normal ist. Also ich weiß, das habe mit Familien gesprochen. Wenn dann ein Kind, das kann ja auch krank sein, also wirklich eine Krankheit haben, um das wird sich mehr gekümmert als um die anderen. Und die anderen Kinder leiden darunter. Und das ist genauso bei einer Sucht. Dann leiden die anderen im Familiengefüge, weil sich ständig dreht sich alles um die Sucht der einen Person. Und diese Person genießt es noch. Oh, wie schön, alle kümmern sich um mich. Und manche sind dann konkret, oder bei Kindern könnte man sagen, manche sind aus dem Grund unartig, oder ihr wisst das vielleicht, manche Kinder werden ja nur krank, um Aufmerksamkeit zu bekommen. ADHS, man kann auch außer Ritalin ist übrigens auch eine Droge, die ist halt nur erlaubt. Aber es ist eigentlich eine ganz schlimme Droge, die ist natürlich so gering dosiert. Ich glaube, da ist Amphetamin, also ist jedenfalls, wenn man die hochdosiert nimmt, ist sie richtig gefährlich. Aber gut, das wäre jetzt ein anderes Thema mit den Medikamenten. Aber man kann immer an den Willen appellieren, weil ich denke, ein Mensch kann sich entscheiden. Aber wir können auch beten. Man kann sich ja nicht einfach so entscheiden, ich bekehre mich heute mal, heute habe ich gerade mal Lust. Sondern Bekehrung ist ja die Antwort auf den Ruf Gottes. Gottes Güte leitet zur Buße. Und dann beten wir ja auch oft so, dass Gott uns ins Herz spricht, dass das Herz sich auftut. Aber wenn jemand schon Christ ist, kann ich ja anders appellieren. Kann ich ja appellieren, der Heilige Geist ist ja auch dann in ihm. Der möchte ja auch zu seinem Recht kommen. Der möchte ja, dass dieser Mensch ein frohes, glückliches, gehorsames Gotteskind wird, was Gott Ehre bereitet. Daran kann ich ja appellieren. Dann ist ja da eine Substanz schon da, wo ich dieser Person helfen kann. Dann lebe doch so, wie Gott es sich für dich gedacht hat. Und füll dich nicht mit Sachen ab, die dir schaden. Okay, noch Fragen? Also bei der Arbeitssucht, da haben wir noch auf der Fahrt uns drüber Gedanken gemacht hierher. Das ist schwieriger zu erkennen, weil das scheint ja niemandem zu schaden. Das ist ja, sag mal, für Deutsche noch, boah, also toll. Da kommt man noch gut mit weg. Als Arbeitssüchtiger ist man vielleicht sogar angesehen, man hat so was gebracht. Oder man ist ein guter Pastor, guck mal, was der alles macht. Also mein erster Tipp wäre, die eigene Frau und die Kinder fragen. Wenn die zu kurz kommen, dann stimmt was nicht. Dann definiert sich der Mann, also ich rede jetzt mal, Mann kann man auch Frau einsetzen, dann definiert sich der Mann vielleicht über seine Arbeit. Die Gefahr ist natürlich ganz groß bei karrierefreudigen Männern, die hochsteigen wollen, oder bei Pastoren. Man steht immer in der Gefahr, dass man etwas tut, um dadurch Ehre zu bekommen, eigene Ehre. Also die Gefahr ist ja jetzt, ich stehe jetzt hier vorne und wenn ihr mir jetzt alle zujubelt, freue ich mich ja auch. Aber das ist ja nicht unbedingt jetzt gut. Da könnte ich ja dann denken, ich hätte eine tolle Rede gehalten. Mag ja auch so gewesen sein, aber meinem Ego tut es nicht gut. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht als Christ loben soll, aber man braucht eine gesunde Balance, wo Gott einem immer wieder auf den Teppich, ich sag mal, wir müssen immer möglichst aufrecht unter dem Teppich hergehen können. Dann sind wir nicht gefährdet. Dann kann immer jeder drauftreten. Und wir sollten immer offen sein für Korrektur. Und wenn die Kinder, das haben wir ja übrigens oft, wenn die Kinder darunter leiden, dass Papa keine Zeit hat und dann vielleicht eigene süchtige Wege gehen oder von Gott nichts wissen wollen, weil der Papa in der Gemeinde sich verwirklicht, dann stimmt was nicht. Deshalb ist ja auch das Kriterium für Ältestenschaft, dass man gehorsame Kinder oder gläubige Kinder hat, bei Timotheus 3 und Titus 3, mal steht so, 1,3 steht so, dass man dem eigenen Hause gut vorsteht, um in der Gemeinde dienen zu dürfen und Autorität zu haben. Denke ich, ein gutes Kriterium, weil oft denkt man, ja, ich muss mich in der Gemeinde so einsetzen, die Kinder, dann kann ja Mama klarkommen, das reicht ja. Also unsere jungen Frauen, die wir im Helpcenter haben, ganz oft haben die ein Problem mit ihrem Vater. Der Vater ist gläubig. Der Vater predigt. Aber sie haben ein gestörtes Verhältnis. Da hat der Papa was falsch gemacht. Versagt als Vater. Vielleicht, weil er zu viel gearbeitet hat. Oder was auch immer. Sicher, da passen die Kriterien nicht alle so ganz, weil gesellschaftlich ist es natürlich weniger greifbar, wenn man jetzt hier rausgeht und jemand liegt da in der Ecke, ist obdachlos, dann denkt man, ist ein Alkoholiker, ist ein Penner oder da pieksen sie sich die Nadeln, das kommt schlecht an. Aber wenn da einer rödelt und schafft, das sieht gut aus. Das ist ein Schwabe. Schwaben sind nicht arbeitssüchtig, die sind, da könnte man sagen, sind Schwaben. Aber ich denke, auch da muss man aufpassen. Definiere ich mich? Kann ich noch Urlaub machen? Kann ich auch einfach mal entspannen? Oder fange ich dann an, kribbelig zu werden? Ich kann gar nichts mehr genießen? Ich kann gar nicht mehr froh sein? Manchmal ist es vielleicht gut. Ich habe das mal so erlebt. Gott, wir denken manchmal, kenne ich auch so Gedanken, Gott braucht mich. Gott braucht mich. Ich bin total wichtig. Vor 10 Jahren, also ganz jung, erst im Dienst in der Leitung des Helpcenters, hatte ich eine Blinddarmentzündung und musste ins Krankenhaus. Musste dann mehrmals notoperiert werden, weil es lebensgefährlich wurde, weil ich vergiftet war, weil die erste Operation so spät war. Und da lag ich 6,5 Wochen im Krankenhaus und war dem Tode nah, relativ. Und da habe ich dann oft gebetet und gedacht, ich dachte, Gott, das kann nicht sein. Das Helpcenter braucht mich doch. Meine Familie braucht mich doch. Das sind aber menschliche Gedanken. Klar, Gott kann mich einfach mal ins Abseits stellen. Es geht immer ohne uns. Und das sollten wir wissen. Das bewahrt uns auch davor, uns zu überengagieren. Ihr kennt ja das Wort Burnout. Das ist ja jetzt gang und gäbe. Und das gibt es ja noch gar nicht lange, das Wort. Ich habe das, glaube ich, mit Eintritt ins Helpcenter zum ersten Mal gehört. Also vor 11 Jahren. Das Wort gab es zwar schon, aber mir war es neu. Burnout. Seitdem höre ich das nur noch. Jeder hat's oder ganz viele. Wir haben Hilfesuchende, die haben das. Wir haben Mitarbeiter, die haben das oder hatten das. Und überall, wo man hinkommt, hört man davon. Ich halte inzwischen Vorträge über das Thema Burnout, weil jeder darüber Bescheid wissen will. Weil es scheinbar viele haben. Und wenn man sich über Arbeit definiert und in so ein Pensum kommt und es immer mehr und immer mehr wird, kann man ganz schnell ausbrennen. Und Burnout ist praktisch wie so ein Warnsignal. Schluss, der Körper streikt. Hör auf. Hör einfach auf und dann geht auch nichts mehr. Das kann so enden, dass man einfach wie gelähmt ist. Man hat keine Kraft mehr für den Alltag. Man hat wirklich körperlich keine Kraft mehr und ist platt, psychisch kaputt. Manchmal ähnelt das ja einer Depression. Da hat man einfach falsch gelebt. Da hat man seine Ressourcen oder seine Kräfte falsch aufgeteilt. Man ist ausgebrannt, wie das Wort so schön sagt. Man hat mehr gebrannt, als Energie eben da war. Wie gesagt, manchmal merkt das Umfeld das eher als die Person selber. Beim Auto gibt es ja dann immer Warnlämpchen. Wenn Öl fehlt, brennt die Öllampe, also soweit sollte man es nicht kommen lassen. Und wenn man dann weiterfährt, ist der Motor hin. Wir Menschen haben nicht so Warnleuchten. Aber dann sollten wir auch auf unsere Umwelt hören. Hier, ich habe den Eindruck, da stimmt was nicht bei dir. Da sollten wir einfach sensibel sein, weil wir selbst haben manchmal eine falsche Selbsteinschätzung und manchmal ist es gut zu hören, wie beurteilen andere mein Leben oder arbeite ich vielleicht wirklich zu viel. Ja, jetzt machen wir Pause.